Nicht so etwas, das wir von Gott her bekommen, das nicht zu umsetzen, ist mega, eben schon herausfordernd. Und ich hoffe, dass du letzte Woche das Ekballo, dass du das wirklich hast, ernst genommen hast. Kein Problem. Dass du es ernst genommen hast und könnte nachher im Kirchenkaffee noch zusammen austauschen, was du erlebt hast. Gestern bin ich noch so für ein Telefon bekommen, soll noch eine Seelsorge machen. Und bin dort hergegangen und habe eigentlich erwartet, dass ich jemanden von meiner Gemeinde antreffe. Und schlussendlich hat die per Zufall noch einen Gast gehabt. Und ich denke, wie machst du jetzt Seelsorge, wenn ein Gast gleichzeitig da ist, der scheinbar nicht gläubig ist, oder? Also nicht in unserem Sinne gläubig, in dem Sinn, dass er Jesus nicht in seinem Herz drin hat. So. Und dann haben wir an meine Prediger erinnert. Ich denke, jetzt, hey, letzte Sonntag ist es Predigt. Am letzten Zacken kommt es noch. Und habe dieser Frau können. Auf Hochdeutsch. Oder? Ist schnell. Also als Berner schnell predigen. Tut mir leid. Also ich kann gut auf Hochdeutsch. Ich weiß nicht, ob ich dann langsamer bin. Mal schauen. Und sonst an den MP3 nachhören. Also. Ich war gestern eben bei diesem Gespräch und da ist diese Person da und die hat mir versucht, es gibt so Mund-zu-Mund-Marketing, ich weiß nicht, ob ihr davon auch schon mal gehört habt, wo du Dinge verkaufst und das machst du nur unter Freunden, die du gut kennst und du stehst dann mit deinem Namen für dieses Produkt. Und die Frau wollte mir ihr Produkt verkaufen. Und da habe ich gesagt, wissen Sie was, wir sind auf derselben Linie, einfach ich habe ein anderes Produkt. Und habe ihr dann vom Evangelium erzählt und habe gesagt, Gott hat das, diese Mund-zu-Mund-Marketing-Strategie erfunden. Das hat in der Apostelgeschichte begonnen und deshalb möchte ich Ihnen jetzt von Jesus erzählen. Und ich fand es echt cool. Sie hat sich nicht bekehrt. Einfach, dass auch dass ihr das auch hört, also auch Pastoren können Menschen nicht bekehren. Das macht der Heilige Geist. Gott bewirkt das. Aber ich habe gesehen, dass es sie zum Nachdenken animiert hat und sie sind jetzt noch bei unseren Freunden, ist jetzt noch bis heute Nachmittag zu Gast und vielleicht geschieht da noch ein Wunder. Ich habe jedenfalls für sie noch gebetet. Genau, also ihr seht, ich nehme meine Predigen selber auch ernst. Es ist nicht so, dass ich einfach predige und dann mache ich irgendwas. Das ist noch wichtig zu sagen. Und heute möchte ich gerne mit euch, so, wir werden heute bei uns in der Pfingstgemeinde in Davos werden wir eine Predigtserie starten und ich habe mir erlaubt, einfach Copy-Paste zu machen, aber ich passe es für euch an, weil ihr ja die anderen dann nicht bekommt, außer ihr hört dann unseren Podcast nach. Aber es geht um diese 10 Gebote und das Alte Testament, das ist ja schon uralt, oder? Also ich meine, es gibt nicht viele Bücher, die so alt sind wie das Alte Testament, weil das erste Buch Mose, um was geht es dort? Um die Schöpfung, um die Entstehung der Menschheit. Also find mal ein Buch, das so weit zurückgeht und heute noch Einfluss hat in unsere Gesellschaft, immer noch. Und im zweiten Buch Mose kommen ja dann diese 10 Gebote und eines davon schauen wir dann an. Aber ich mache da ein bisschen eine Einführung, damit ihr versteht, warum dieses erste Gebot so wichtig ist. Weil etwas, was mich immer wieder erstaunt und da bewundere ich euch und mich manchmal, in deinem Leben, in einem Jahr, hörst du rund 50 Predigten, oder? Und jeder Pastor, der da vorne steht, der denkt sich dann, hey, meine Predigt wird dich und dich aktiv zum Umdenken, zum Handeln bewegen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ich bin damit überfordert. Echt überfordert, weil ich habe ein Leben. Und ihr ja auch, ihr habt einen Alltag. Und ich sehe häufig diese Diskrepanz zwischen dem Sonntagsgottesdienst, dem Gemeindeleben, das, was man dort hört, und dem Alltag. Und das ist etwas, was mich zurzeit enorm beschäftigt. Wie bringen wir das zusammen? Wie können wir diese zwei Welten ineinander verschmelzen lassen? Weil es ist ja wunderschön, die Lebenserwartung, die nimmt ja zu. 1986 in der Schweiz 76,9 Jahre, 2016 82,9 Jahre, ist ja enorm, was für eine Lebenserwartung wir in der Schweiz haben. In Amerika sind es nur 78 und in einigen afrikanischen Ländern kannst du dich vonschreiben, wenn du die 50 überschreitest, weil die Lebenserwartung dort ist bis 50. Stell dir das mal vor. Also da wären schon einige beim Herrn, oder? Und Es ist ja wunderbar, dass wir 2020 übrigens noch, hat uns letzthin der Pensionskassenverantwortliche bei uns in der Pastorenschaft gesagt, dass sie in dieses Jahr mit 85 Jahren rechnen. Also ich merke, das wächst. Das Dumme ist nur, es geht eigentlich ja nicht darum, mehr Tage dem Leben zu geben, sondern eben mehr Leben den Tagen. Oder? Also ihr versteht das Bild hier. Also Cecil Sanders ist eine Palliativkrankenschwester und diese Frau hat gemerkt, wenn sie mit Menschen am Sterbebett sitzt, die Leute möchten eigentlich nicht unbedingt nur länger leben, aber sie sind sich manchmal sind sie enttäuscht, dass sie dem Leben, den Tagen nicht mehr Leben eingehaucht haben. Also nicht mehr aus ihrem Leben gemacht haben. Und die Frage stellt sich dir und mir, uns jeden Tag neu, wie können wir das Optimum, das Beste aus unserem Leben machen? Weil jeder von uns hat nur 24 Stunden. Da kannst du reich sein oder arm, kannst du Mann oder Frau sein. Wir haben alle genau gleich viel Zeit, um unser Leben zu gestalten. Es gibt dann Leute, die denken, ich bin clever, ich stehe morgens früher auf und gehe abends später ins Bett, damit ich mehr vom Leben habe. Ich hoffe nicht, dass du dazugehörst, weil das wird sich mit der Zeit über die Jahre dann rächen. Dein Körper hat Gott so konzipiert, dass er Ruhezeiten braucht. Die Zellen müssen sich regenerieren, deine Gelenke, deine Muskeln, deine Knochen müssen sich entspannen. Dein Gehirn braucht jede Nacht ein Reboot, so ein Runterfahren und wieder Hochfahren, damit du all die Eindrücke vom Tag überhaupt verarbeiten kannst, die dann am nächsten Tag wieder kommen. Also wenn du das über längere Zeit machst und zu wenig Schlaf bekommst, wirst du krank werden. Das ist wissenschaftlich erwiesen. Ich weiß, dass die Schlafzeiten, die sind unterschiedlich. Als Eltern brauchst du gar keinen Schlaf, weil die Kinder kommen ja fünfmal in der Nacht. Und ich weiß, dass dann im Alter man dann gerne am Mittag sich nochmal hinlegt und ein Mittagsschläfchen macht. Ich kenne sogar einen 33-Jährigen, also nicht ich, der das auch schon praktiziert und sagt, seit er das mache, sei er viel produktiver. Ich kann das nicht, ich würde dann einfach durchschlafen bis am Abend, weil ich von meinen drei Kindern so übermüdet bin. Nein, nur Witz, natürlich nicht. Also, wir haben 16 Stunden so rund pro Tag, die du in deinem Alltag leben darfst. Und die teilen sich dann noch auf, oder? Auf Essen, Körperhygiene und Arbeit und Freizeit. Je nachdem. Und ich weiß nicht, habe ich bei euch schon mal über die Bedürfnispyramide von Maslow gepredigt? Kennt ihr das nicht? Gut, also die Predigt werde ich dann mal machen, der Witz ist dann halt passé, aber ihr seht hier, das sind unsere Grundbedürfnisse in unserer heutigen Welt. WLAN und Akku, jedenfalls von meiner Generation. Einfach Strom fürs Handy und WLAN, das ist wichtig. Und dann gibt es die Grundbedürfnisse, die jeder Mensch auf der ganzen Erde hat. Essen, Trinken und Schlafen, das Sicherheitsbedürfnis, materielle und berufliche Sicherheit, Wohnen, Arbeit, soziale Bedürfnisse, also Gemeinschaft, Freundschaften, Ich-Bedürfnisse, damit dass du Anerkennung und Geltung bekommst. Und in der Schweiz kommen die Leute recht schnell hier hoch, Selbstverwirklichung. Es gibt Länder, da kommst du nie diese Pyramide so hoch, dass du dich selbst verwirklichen kannst, weil du immer nur daran arbeitest, deine Grundbedürfnisse von Essen, Trinken und Schlafen zu sättigen und zu stillen, weil du einfach zu wenig Geld hast, in ärmlichen Verhältnissen lebst. Und diese Bedürfnispyramide, die hat Einfluss auf deinen Alltag. 100%, und jetzt denkst du, na, vielleicht auch nicht. Doch, ich kann es dir dann noch beweisen mit einer anderen Folie. Die Prioritäten von dir, die werden dadurch einigermaßen beeinflusst, wie du deinen Alltag lebst. Und ich bin so dankbar, dass wir in der Bibel so viele Dinge lesen dürfen, die uns eben praktisch zeigen, wie wir heute ein gesegnetes Leben leben dürfen. Epheser 5, 15 bis 17 gibt uns Paulus indirekt inspiriert durch den Heiligen Geist, den Auftrag, macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit. Ich lese den ganzen Vers kurz vor. Gebt sorgfältig darauf Acht, wie ihr lebt. Verhaltet euch nicht wie unverständige Leute, sondern verhaltet euch klug. Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben. Habt ihr es gehört? Paulus schreibt in Ephesien, wir leben in einer schlimmen Zeit. Wir haben heute 2020. Ich wage es zu behaupten, lieber Paulus, unsere Zeit ist noch ein bürlich schlimmer, weil wir sind heute gestresster. Überall wird von uns Dinge erwartet, was damals noch nicht erwartet wurde. Schon nur die Kindererziehung. Damals hatte man die Kinder einfach nebenbei. Und heute muss man schon als Eltern zuerst Beziehungsratgeber als Paar lesen und dann noch Erziehungsratgeber und Erziehungskurse belegen, damit man dann die Kinder richtig erziehen kann. Eine Optimierung von allen Lebensbereichen gibt uns so die Gesellschaft manchmal vor. Und das ist ja nicht alles schlecht. Ich komme danach drauf. Weiter sagt er dann, lasst es daher nicht an der nötigen Einsicht fehlen, sondern lernt zu verstehen, was der Herr von euch möchte. Also macht den bestmöglichen Gebrauch deiner Zeit, deines Lebens. Das ist wichtig, das ist gut. Gott hat dir Fähigkeiten anvertraut, hat dir Zeit, Finanzen und Ressourcen geschenkt. Und damit sollst du richtig umgehen. Das lesen wir einige Male in der Bibel. Und natürlich dies im Zusammenhang, was der Herr von dir möchte. Und eben letzte Woche habe ich vom Missio Dei, von diesem Auftrag von Gott gesprochen, der er uns gegeben hat, dass wir die Menschen zu Jüngern machen sollen. Der gehört da rein. Aber es gibt eben noch viel mehr. Und ich bin so dankbar, dass wir durch die Bibel hindurch immer wieder so Dinge sehen und entdecken dürfen, wo Gott uns hilft, dass wir unser Leben gut leben können. Ich meine, die Bibel könnte einfach eine theologische Ansammlung von irgendwelchen Weisheiten sein. So wie beim Buddhismus, da sind manchmal Weisheiten, denkst du, so what? Also bringt mir jetzt praktisch nichts. Aber die Bibel ist so praktisch, weil, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe da diese Grafik ein bisschen größer, man sieht es zwar nicht so gut. Hä? Dein Leben, das ist jetzt wieder so dein Leben. Hä? Sieht ungefähr so aus. Ich erkläre schnell diese verschiedenen Bereiche. Ein Bereich ist Körper und Gesundheit. Das ist wichtig, weil ohne dein Körper, ohne dein Zelt, wie das die Bibel sagt, kannst du nicht leben. Dann gibt es die Psyche und Emotionen, sind ein Bereich deines Lebens. Familie und Partnerschaft, Spiritualität und Glaube, diesen Bereich deckst du jetzt momentan sehr gut ab. Karriere und Finanzen, Kreativität und Kunst. Das kann man so sagen, so sieht dein Leben aus, egal wie alt und wie jung das du bist. Du hast diese Bereiche in deinem Leben. Und die Schwierigkeit ist eben die, wir haben 16 Stunden pro Tag und müssen irgendwie all diese Bereiche in einer guten Ganzheitlichkeit abdecken, damit du dich gesund, gesegnet und gut fühlst. Jetzt denkst du sicher, ja, wenn du wüsstest, da gibt es einige Bereiche, die kannte ich noch gar nicht, oder da gibt es Bereiche, bei denen hinke ich wirklich nach. Das ist genau die Schwierigkeit, die wir haben. Warum das dann Menschen zum Beispiel an der Psyche krank werden oder körperlich krank werden, weil sie einen Bereich wie vernachlässigen. Und gleichzeitig, wenn wir das anschauen und wissen, wir haben 16 Stunden pro Tag, da kommt dann der Druck. Ein Mann hat mir mal erzählt, letztens, als ich da über solche Dinge auch gesprochen habe, gesagt, ich fühle mich echt gestresst. An der Arbeit wird alles von mir verlangt. 8,5 Stunden voll durcharbeiten. Und wenn möglich noch Überzeit. Dann komme ich nach Hause. Da wartet die Familie auf mich. Und die will mich 100%. Oder? Die ist da. Die sagt, hey, jetzt ist Papa endlich zu Hause. Jetzt will ich den genießen. Und dann am Abend, wenn die Kinder im Bett sind, kommt dann noch die Ehefrau. Und sagt, hey, ich bin auch noch da. Gib mir Aufmerksamkeit. Und das ist ja gut. Liebe Frauen, liebe Männer, das ist wirklich wichtig. Und dann kommt der Pastor am Sonntag und sagt noch, verpasst eure stille Zeit nicht. Recht ist das, so ein bisschen Druck. Und dann ist dieser Mann hat gesagt, weißt du, und dann sollte ich noch in der Gemeinde mitarbeiten. irgendwo einen Dienst machen, meine Fähigkeiten reingeben. Und dann habe ich aber noch meine eigenen Bedürfnisse. Ich möchte ein Hobby machen, etwas, wo ich einfach mal sein kann, ohne dass ich gefordert werde. Oder? Merkt ihr den Druck, der da herrscht in unserer Zeit heute? Und ich bin so dankbar, dass wir nicht das eine gegen das andere ausspielen müssen. Oder dass wir zum Beispiel, es gibt ja Menschen, die opfern ihre Familie der Karriere willen. Oder andere opfern ihre Ehe um der Kinder willen. Das finde ich immer das Traurigste, wenn du so in Ehen reinkommst, wo du merkst, diese Ehe, die ist eigentlich scheintot, die ist nur noch aufrecht, weil die Kinder da sind. Wenn die Kinder fort sind, und das habt ihr vielleicht auch schon praktisch im Alltag erlebt, dann plötzlich sagen die, ja, jetzt müssen wir nicht mehr zusammenleben. Die Kinder sind aus dem Haus, jetzt mache ich mein Leben. Du hast ja auch dein Leben seit vielen Jahren. Tschüss und weg. Und das ist heute Alltag, leider Gottes. Echt. Dass wir Dinge zugunsten von anderen Dingen uns aus unseren Lebensbereichen opfern. Ich kenne auch Menschen, die haben keine Hobbys und die arbeiten nur. Und wenn sie dann pensioniert sind, was machen sie? Entweder fallen sie in ein Loch oder sie müssen anfangen, Hobbys zu suchen. Oder sie arbeiten einfach weiter. Das kann man ja heute, Gott sei Dank, für die einen. Pastoren sind manchmal auch so eine Gattung, die sind ja nie pensioniert oder die arbeiten und predigen dann weiter. Und das ist etwas, was Fakt ist. Und bei uns im Gemeindegründungs, ich mache so eine Gemeindegründung-Ausbildung, weil wir dann Prättigau eine Gemeinde gründen möchten in nächster absehbarer Zeit. Und dann werden wir dann vielleicht auch noch mal hier ins Tal kommen, mal schauen. Und dort hat ein super Satz mich so angesprungen im Zusammenhang dieser Predigt. Dort steht geschrieben in einem dieser Teils, ich weiß nicht, man kann es ganz schlecht lesen, sorry. Es geht nicht darum, alle Einzelteile unseres Lebens zusammenzustellen, oder diese Bereiche, sondern das natürliche Zentrum zu finden, welches alle Teile zusammenhält. Also es ist echt schwierig, wenn du verschiedene Bereiche versuchst abzudecken, wenn du kein gemeinsames Zentrum hast, wo du dich orientieren kannst daran. Und das kennt ihr sicher auch, dass es schwierig ist, wenn du in deinem Leben keinen roten Faden hast, dann verlierst du dich viel mehr, als wenn du irgendwo deine Bereiche an etwas orientieren kannst. Und es gibt eben Menschen, die orientieren ihr Leben dem Bereich Arbeit, weil das ist ja wirklich ein Großteil der ganzen Woche, wo du an der Arbeit bist. Oder eben der Familie. Oder einem Hobby. Ich will das nicht werten und sagen, das ist schlecht, sondern ich möchte eher sagen, hey, es gibt was Besseres. Etwas, das dir Gnade geben könnte, damit du diese Bereiche eben gut abdecken kannst. Und ich bin Pastor, das steht natürlich in der Bibel drin. Ich bin so froh, dass die Bibel uns immer wieder so Hinweise gibt und zeigt, schau, wenn du dein Leben danach richtest, kannst du ein erfolgreiches, ein gesegnetes Leben leben. Mit all den schlimmen Dingen, die sowieso passieren in einem Leben. Und eines, das habt ihr sicher auch schon gehört aus 5. Mose 6, 4 bis 5, Deuteronomium 6, 4 bis 5, das Schma Israel. Kennt ihr das? Jeder Jude betet das am Morgen und am Abend. Jeden Morgen, jeden Abend ruft er sich das Schma Israel in den Sinn. Und dort steht Folgendes. Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit deiner ganzen Kraft. Das kennen wir. Wenn du in der Bibel schon mal gelesen hast, im Neuen Testament wird der Vers 5 sogar von Jesus wieder hervorgeholt und nochmal gesagt, macht das, tut das. Und wenn man das so hört, dann denkt man jetzt so als Neutestamentler, heute in 2020, als Christ, so, was ist da neu daran? Was weiß ich? Im Unti gehört, in der Sonntagsschule gehört, wurde sicher auch schon von hier vorne gepredigt. Wir haben ein einziger Gott. Hey, das war damals etwas rudimentär Neues. Weil die Heiden hatten viele Götter. Die hatten den Gott für den Regen, den Gott für die Familie, den Gott für Gesundheit und den Gott für Reisen und den Gott für Zuhause. Einfach, sie hatten so viele verschiedene Götter und jeder Götze und jeder Gott musste besänftigt werden und bedient werden. Und wenn wir jetzt die Hinduisten anschauen, die haben ja über, ich glaube, 7 Millionen Götter, wo sie da anbeten. Die haben immer noch diesen Split, so diesen ganzen Lebensbereich, den wir vorhin gesehen haben, aufgesplittet in verschiedene Götter. Und jetzt stellt euch vor, ein Jude hatte eine einzige Ansprechquelle für alles. Nur einer. Das war, das konnte man irgendwie nicht fassen, weil es gab nur einen Bezugspunkt in deren Leben. Und das war Gott. Ein Gott reicht. Wir haben es gesungen. Keiner ist wie du. Du langst. Mehr braucht es nicht. Und wenn wir das jetzt da auf unser Leben anschauen, hey, das entspannt dermaßen. Du brauchst eben nicht den Gott der Familie, der Gott der Spiritualität, der Gott der Karriere, der Gott der Kreativität, des Körpers, der Psyche und alles drum und dran. Nein, du hast einfach einen Gott. Der ist Chef über dein Leben und der hilft dir, dass du diese Bereiche im Einklang, das hört sich so nach Buddhismus an und nach Esoterik, oder? Im Einklang miteinander ganzheitlich, habt ihr das auch schon gelesen, so bei Yoga-Sachen, zusammenbringst. Und ich bin da zum Thema Yoga. Ich finde das so gemein. Wir Christen haben eigentlich Yoga provoziert. Wir haben eben diese Separatierung eingeführt. Wir haben gesagt, am Sonntag ist es heilig, da zu sein, und unter Woche im Alltag ist es weniger heilig. Sport ist nicht so wichtig, ist nicht so heilig. Spiritualität, Beten, das ist heilig. Und was haben wir gemacht? Wir haben das wie getrennt. Oder? Kennt ihr das auch? Ich weiß nicht, wie das bei euch jetzt in der Gemeinde so ist, aber ich bin in einigen Gemeinden gewesen, wo das immer getrennt wird. Und jetzt kommt Gott und sagt, hey, ich wollte nie, dass man das trennt. Sport ist nicht unheilig. Weil dein Körper, was ist dein Körper? Ein Tempel Gottes. Meiner ist recht gross, wie ihr seht. Ich habe gedacht, ich mache da genug Raum. Wenn ihr jetzt das anschaut, könnt ihr mir so vorhalten und sagen, hey Matthias, du solltest ein bisschen mehr auf deinen Tempel schauen. Das ist nämlich wichtig, das ist ebenfalls geistlich. Wie Beten auch geistlich ist. Und bei Yoga ist das genau das, was die Leute, was momentan so trendy ist. Hey, du kannst deine Spiritualität und Sport zusammen machen. Das ist der Punkt. Und ich denke immer, meine Güte, stellt euch vor, wenn ihr heute Morgen Frühgebet mit Sport verbunden hättet, vielleicht würden mehr Leute kommen. Aber Sport ist ja nicht so geistlich. Merkt ihr, wie wir denken heute? Der Jude hätte das nie gedacht. Nie. Beim Jude ist jeder Bereich seines Lebens gehört Gott. Jeder Bereich, seine Familie, alles. Alles gehört ihm. Es gibt nur einen Gott. Ein Gott über das Zuhause, über die Familie. Ein Gott für die Arbeit, für die Finanzen. Ein Gott für Gesundheit und Aktivitäten. Und diesen Gott, den beten wir an. Haben wir gemacht. Wir beten ihn an in jedem Bereich. Und wisst ihr, das finde ich dann eben das Coole daran. Wenn du dann nicht nur am Sonntag 20 Minuten Gott anbetest, sondern die ganze Woche. Ich mache Fitness. Ich weiß, man sieht es mir nicht so an, aber ich mache echt Fitness. Gehe ins Fitnessstudio. Und wenn ich dort bin, höre ich mir Predigten an oder bete ich oder mache ich Worship. Also eigentlich mache ich christliches Yoga sozusagen. Weil in diesem Moment, wo ich im Fitnesszentrum bin, mache ich körperliche Aktivität. Ich schaue in meinem Tempel und gleichzeitig baue ich aber nicht nur einseitig den Körper auf mit Muskeln und so weiter und so fort. Gleichzeitig baue ich meine Seele auf. Und ich habe schon einigen im Fitnesscenter gesagt, und was hast du heute gehört? Dann haben sie mir gesagt, in eine Band, habe ich gesagt, hey, du hast heute voll was verpasst. Du hättest dein innerer Mensch, hättest du auch aufbauen können. Hey, und dann bist du wieder im Gespräch, oder?
Was, der innere Mensch?
Weil, hey, schaut mal unsere Gesellschaft heute an, es geht nur ums Äußere. Oder? Die Menschheit draußen ist eigentlich eben auch dualistisch geprägt, sagt man dem, so zwei Welten, oder? Was da für Gewinnoptimierung am Körper passiert, sei es größere Brüste oder eben Fitness oder Kleidung oder Brille oder weißer Kuckuck was. Krass! Das ist ein Gott. Habt ihr das auch schon entdeckt? Körperkult ist ein Gott geworden. All die Influencer auf Instagram, die ihre Fitness-Dinger verkaufen wollen, das ist ein Gott der heutigen Zeit. Und die opfern ihre ganze Spiritualität diesem Götzen. Und ich bin so dankbar, dass wir das bei Gott nicht haben. Dass unser Gott sagt, ich bin der Gott von allem. Jetzt denkst du vielleicht, ja, ist doch ein bisschen endstirnig. Nur ein Gott. Das ist ein bisschen fundimäßig oder so fundamentalistisch. So, nur ein Gott, das ist da mega einschränkend. Hey, es ist so entspannend. Es ist so entspannend, wenn du diese Prioritäten von diesen Lebensbereichen nicht mehr gegeneinander ausspielen musst, sondern weißt, wenn ich mit meiner Familie zusammen bin, ist das geistlich, ist das heilig. Es ist nicht weniger wert, als wenn ich am Sonntag im Gottesdienst drin sitze. Wenn ich an der Arbeit bin und diesen Bereich Gott untergeordnet habe und sage, Gott, hier bin ich, brauche mich an der Arbeit, lass mich ein Licht sein mit dem Zusammenarbeiten mit meinen Mitmenschen, hey, dann ist es eine heilige Art, wo du da bist. Du bist an einem heiligen Ort, wie im Gottesdienst. Natürlich bist du nicht andächtig da und betest, also du darfst das schon, aber manchmal wird das ein bisschen komisch angeschaut. Wenn ich in der RHB unterwegs bin, mache ich häufig Lobpreis. Aber ich habe gemerkt, es ist einfacher, Gott anzubeten, laut, mit Stimme, wenn niemand im Abteil sitzt, also im Zugteil. Sonst schauen sie ein bisschen komisch. Aber ich habe mir mal gesagt, wenn die anderen mit ihrem kleinen Böxli da ihre schlechte Musik hören, dann kann ich auch meine Musik machen. Ich habe auch schon fast so Songbattles gemacht. Also es ist echt lustig, musst du mal ausprobieren. Die Juden beten Gott an, mit allem, was sie sind, mit allem, was sie haben und mit allem, was sie tun und das ganze Leben lang. Das ist dort im Schma Israel, in diesem Glaubensbekenntnis drin. Und wenn wir etwas von unserem älteren Bruder abschneiden dürfen, dann ganz bestimmt das. Dass wir ganzheitliche Christen werden oder sind. Ich will jetzt nicht sagen, dass ihr das nicht seid, versteht mich nicht falsch. Aber ich glaube, da braucht es so wie eine Entschärfung dieses Gesetzes, das ist geistlich und das ist ungeistlich. Weil ich glaube, es ist eben, wenn du mit Gott unterwegs bist, eigentlich alles geistlich. Beispiel von mir. Mein Sohn, der älteste, Dian, der ist jetzt 7. Ich helfe ihm, dass er Schlagzeug lernen kann. Jetzt könnte ich sagen, also Jan, setz dich an Schlagzeug, spiel mal was und dann zeige ich dir den nächsten Groove und so. Ich lehre ihm das und dann machen wir Stopp, oder? Jetzt ist das vorbei. Aber jetzt haben wir noch ein bisschen Qualitätszeit zusammen, so als Vater mit Sohn, oder? Bei 3 Kindern musst du schauen, dass du auch nicht nur immer das Ensemble zusammen hast, sondern auch einzeln. Und dann, weil ich ein Pastor bin und ihm das Beste von Gott mitgeben würde, komm, jetzt machen wir noch zusammen stille Zeit und beten noch zusammen. Da hast du recht viel Zeit, oder? Und du weißt, die Zeit, die ist heute wichtig und wertvoll. Was mache ich? Ich mache mit ihm zusammen Lobpreis. Ich sitze am Klavier, er am Schlagzeug. Boing, das ist weg. Ja. Er sitzt mit mir zusammen, wir machen zusammen Lobpreis, wir beten Gott zusammen an und gleichzeitig zeige ich ihm, wie man Schlagzeug spielt. Ja, das Coole ist, für ihn wird Schlagzeug nicht etwas Unchristliches sein. Ich weiß nicht, was ihr da für eine Theologie habt, aber ihr habt eins, also so schlimm kann das nicht sein. Früher war das ja bei uns in Frutigen, da gab es Krieg wegen einem Schlagzeug unter anderem. Finde ich so schön, ich kann mit ihm mein Lieblingsthema Musik teilen, kann ihm gleichzeitig Jesus schmackhaft machen, die Beziehung zu Gott Vater leben und die Beziehung zu Vater Sohn leben. Das ist doch sensationell, wenn du diese Bereiche zusammenführen kannst und eben nicht separieren musst. Und ich weiß nicht, wo deine Dinge sind, aber hey, wenn wir es schon... Entschuldigung, ich bin da habe da vergessen zu klicken. Das ist die Folie dazu. Wenn wir es schaffen, dass diese drei Bereiche, die wir als Griechen, wir sind griechisch geprägt, eben nicht jüdisch, wir haben den Körper, den Geist und die Seele. Der Jude hat einfach der Mensch. Einfach, also sie sprechen nicht von Seele, sondern sie sprechen von Niere. Habt ihr vielleicht im Alten Testament schon mal gelesen? Denke ich immer, Niere, naja, spannende Sache. Wenn wir diese drei Dinge gemeinsam in der Mitte zusammen Gott hingeben und wir eben wirklich mit allem, was wir sind und allem, was wir haben, ihn anbeten und mit ihm unterwegs sind, dann brauchst du keinen anderen Gott mehr. Echt? Du brauchst ihn nicht mehr. Du wirst merken, die Quelle für unsere Familie, die Quelle für unsere Versorgung, für alles wird Gott selber. Und das ist das, was wir im ersten Gebot lesen. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. So einfach. Wenn du Gott als Zentrum hast und er deine Quelle ist für alles und jeder Lebensbereich abdeckst, dann musst du eben nicht der Karriere dienen und dem Götz der Karriere deine Familie opfern, die Gemeinde opfern oder was auch immer opfern, sondern du kannst in deiner Karriere drin Gott dienen und durch deine Arbeit deine Familie segnen. Das ist total einfacher, finde ich. Logisch ist das Pastor noch einfacher, als wenn du irgendwo im Büro sitzt. Aber stell dir mal vor, wenn deine Bürokollegen um dich herum plötzlich merken, dass du, wenn du an die Arbeit kommst, in den Gottesdienst kommst, mit derselben Begeisterung, wie du hierher kommst, an die Arbeit gehst am Montag und sagst, yes, ich will meine Gaben, das, was ich gut kann, will ich hier hineingeben. Ich will Salz und Licht sein, wie wir es in Kolosser 1,23 lesen. Alles soll Ausdruck von Lobpreis sein, nicht nur der Sonntagmorgen. Und das ist dann super genial. Die Leute um dich herum werden dann merken, hey, der arbeitet anders als ich, der hat eine andere Sicht auf die Arbeit. Der kommt irgendwie gerne. Warum kommt er gerne? Und die werden dich fragen, warum. Also als ich Konstrukteur noch war, ich bin nicht immer Priester gewesen, sondern auch ein König, habe Konstrukteur gelernt. Die Leute haben gemerkt, dass ich motiviert bin, wenn ich an die Arbeit komme. Und nicht, weil ich mehr Lohn bekommen habe, als Stift bekommst du nicht Lohn. Aber ich habe jede Arbeit gerne gemacht, weil ich gewusst habe, ich mache sie nicht für meinen Chef, sondern ich mache sie für Gott. Er ist jetzt dabei, er ist mit mir unterwegs. Und ich bin so froh, dass Gott uns dieses Gebot gibt, dir dieses Gebot gibt, dass du nur einen Gott haben musst und keine anderen mehr. Weil, wenn wir das ganze Gebot lesen, ich lese euch das schnell im Kontext vor zum Schluss. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Du sollst außer mir keine anderen Götter haben. Da merken wir, Gott wollte nicht, dass wir von einer Sklaverei in die nächste Sklaverei hineinkommen. Oder? Gott hat das Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten in die Freiheit geführt. Dass sie eben nicht mehr irgendjemandem dienen müssen, irgendeinen Gott anbeten müssen. Und das Volk wusste, wie sich Sklaverei anfühlt. Und ich glaube, die haben dann am Anfang haben sie auch gecheckt, hey, das ist die Freiheit. Wir müssen nicht mehr jemandem dienen, sondern wir können einfach einen Gott haben, nicht diese vielen Götter, wie es in Ägypten der Fall war. Und Gott ist extrem eifersüchtig, besorgt darüber, dass du nicht viele Götter hast. Dass du eben dich nicht verzettelst in all diesen Bereichen drin. Und leider hat das Volk Israel das einige Male vergessen. Und was ist passiert, als sie nicht mehr Gott angebetet haben? Sie wurden in die Sklaverei verbannt, Gefangenschaft. Babylonien lässt grüßen. Oder? Und ich bin so froh, dass wenn wir unseren Gott als unseren Gott haben, sonst keinen Gott mehr haben, dass wir dann eben nicht mehr das Geld anbeten müssen, nicht mehr Erfolg anbeten müssen, dass wir nicht mehr die Normen der Gesellschaft anbeten müssen, sondern dass wir einfach diesen Gott in unserem Zentrum haben dürfen und das praktisch umsetzen dürfen. Wir lesen dort im ersten Gebot auch, ich bin der Herr, dein Gott. Und das Dein ist ein Possessivpronomen für die, die in der Schule nicht geschwänzt haben. Und das Dein bedeutet, hey, das ist dein persönlicher Gott, er gehört zu dir oder du gehörst zu ihm. Das ist persönlich. Nicht irgendein Gott, oder? Viele in der heutigen Gesellschaft, die beten eine übernatürliche Kraft im Universum an. So dieses komische Wischiwaschi-Zeugs in der Luft da, wo niemand genau sagen kann, was es für Auswirkungen hat. Aber es muss etwas Gutes sein. Gut ist es, das sind sie sich einig, oder? Ich habe das auch gestern wieder gemerkt. So, das ist, ja, irgendetwas Cooles. Aber sich auf die Spur machen, was ist denn das Gute da oben? Was will das von uns? Und jetzt nicht so nach Aliens Ausschau halten, sondern wirklich, was will diese Kraft mit uns? Und dann Gott kennenlernen, dass er ein persönlicher Gott ist, der uns Gutes tun will in jedem Bereich unseres Lebens. Wenn du das dann entdeckst, dann merkst du, wow, das ist eine Dimension, die einfach anders ist, als wenn du all diesen Göttern dienst. Aus Liebe hat Gott sein Volk aus Ägypten befreit. Und Jesus Christus hat uns auch befreit. Er hat uns frei gemacht von der Sünde, hat uns frei gemacht von all diesen Herrschaften, von diesen Götzen in unserer Gesellschaft heute. Und ich finde das so cool, diejenigen, die Facebook haben, ihr habt sicher auch schon Freundschaftsanfragen bekommen. Du kannst dort sagen, yes, ich nehme diese Freundschaftsanfrage an, oder kannst sagen, nein, dich lehne ich ab. Mache ich nicht. Und Jesus möchte dir heute Morgen auch so eine Freundschaftsanfrage schicken und sagen, hey, ich möchte dein Freund sein. Ich möchte nicht nur dein Freund sein, sondern er geht eben dann einen Schritt weiter. Hey, ich möchte gerne in deinem Leben der Chef sein. So ein bisschen mehr, oder? Aber jetzt nicht, dass du dann in eine Abhängigkeit, in einen neuen Druck hineinkommst, in eine Gesetzlichkeit, sondern in eine Freiheit hinein. Und ich bin so dankbar, dass er das machen will. Und falls du das heute Morgen machen möchtest, dann nehmen wir uns jetzt noch die Zeit. Jawohl, wir haben noch Zeit. Ich muss noch nicht auf den Zug. Ich werde dann wirklich 11:30 muss ich auf den Zug. Einfach nicht, dass ihr denkt, ich bin da unfreundlich oder ich habe euch nicht gerne. Ich muss dann mit meinen Jungs auf den Zug, sonst sind die dann zu spät für unseren Gottesdienst. Ich möchte jetzt wie einen Aufruf machen für dich. Wenn du deine Prioritäten neu setzen möchtest, deinen Fokus neu auf diesen Jesus richten möchtest und sagen möchtest, hey Jesus, ich habe mich da ein bisschen verrannt. Ich habe angefangen, die Arbeit anzubeten und nicht dich. Ich habe angefangen, die Kinder anzubeten, nicht dich. Ich habe angefangen, mein Hobby zum Gott zu machen. Dann möchte ich dich ermutigen, dass du beim nächsten Lied, ich werde ein Lied noch spielen, ihr müsst da nicht kommen, ich habe noch einmal etwas geändert da, also ihr müsst auch nicht beamern, ein Lied spielen, wo es darum geht, wo du sagst, hey, ich möchte Gott wieder diesen Fokus werden lassen. Weil das Coole, finde ich, an Gott ist das. Vielleicht bist du heute da und hast körperliche Beschwerden. Vielleicht geht es deiner Seele nicht so gut. Vielleicht ist dein Herz nicht in Freude wie meines, sondern vielleicht bist du heute traurig da. Jesus will auch Chef sein über deine Psyche und deine Emotionen. Er nimmt nicht nur das Gute, das du hast, sondern er nimmt auch das Schlechte. Das finde ich einfach sensationell. Hey, welchen Gott bei den Heiden findet ihr, der gesagt hat, hey, wisst ihr was, bringt alle eure faulen Eier, alle eure faulen Früchte und kranken Tiere zu mir und opfert mir diese. Kein einziger Götze zur damaligen Zeit hat das gesagt. Man hat immer das Beste gebracht, das schönste Tier, die Erstlingsfrucht, nur das schöne Gute. Und Gott sagt dir heute Morgen, hey, weißt du was, du kannst jeden Bereich, auch wenn er schlecht aussieht, ich möchte diesen Bereich nehmen und ich möchte dich in diesem Bereich segnen und dir Erfolg schenken. Das lesen wir in der Bibel. Ich möchte dir helfen, dass du Kraft bekommst, in dieser Zeit durchzuhalten. Und ich finde das so genial. Ich hoffe, du auch. Und wenn du das gerne möchtest, während dem Lied kannst du dann für dich persönlich sagen, Jesus, ich möchte dich neu als Priorität, als erste Priorität haben. Ich möchte dich neu anbeten, auch wenn es mir vielleicht nicht so gut geht. Ich möchte mit dir unterwegs sein. Ich möchte, dass du der einzige Gott bist in meinem Leben, nicht 50 andere. Ich möchte nur diesen Gott haben. Mini sorga l'anilos,
Was mich bedrückt, das leg ich ab. Schaue nur auf dich, Herr. Ich schaue nur auf dich, Herr. Meine Angst gebe ich dir. Und das, was war, schlage ich zurück. Ich richte meinen Blick auf dich, Herr. Ich richte meinen Blick auf dich. Und du bist mein Fokus und erste Priorität. Und nur du. Und du bist mein Ziel. Kommst an erster Stelle. Jesus. Meine Trauer, die kannst du haben. Was mich enttäuscht, das bring ich dir. Ich schaue nur auf dich, Herr. Ich schaue nur auf dich. Meine Wut wirf ich auf dich. Und das, was weh tut, darfst du nehmen. Ich richte meinen Blick auf dich, Herr. Ich richte meinen Blick auf dich. Du bist mein Fokus und erste Priorität. Nur du. Du bist mein Ziel, kommst an erster Stelle, Jesus.
Und der Bridge, den kannst du jetzt mit den Kennenlehrern mitsingen als Bestätigung.
Ich richte meinen Fokus neu auf dich. Es geht um dich, nur dich brauche ich. Ich richte meinen Fokus neu auf dich. Es geht um dich, nur dich brauche ich. Ich richte meinen Fokus neu auf dich, es geht um dich. Als andere lass ich los, ich richte meinen Fokus. Neu auf dich, es geht um dich. Nur dich brauche ich. Du bist mein Fokus und erste Priorität, nur du. Du bist mein Ziel, kommst an erster Stelle, Jesus,
das ist wirklich unser Gebet. Oder einmal mein Gebet ist es definitiv, dass ich all die Bereiche von meinem Leben dir unterordnen darf. Dass du die erste Priorität bist. Und ich möchte dir danken, dass du uns dabei hilfst. Dass du als einziger Gott für unser Leben alle Bereiche abdecken willst. Unser Versorger willst sein. Dass wir Erfolg haben dürfen. Dass wir Segen erleben dürfen. In einer anderen Art und Weise, als uns vielleicht manchmal die Welt vorgaukelt, dass wir vielleicht halt nicht befördert werden oder noch mehr Lohn bekommen, sondern dass wir anders dürfen erleben, wie du uns segnen tust. Indem, dass wir eben Zeit haben, wo wir mit Menschen unterwegs sein dürfen, wo wir Menschen von dir erzählen dürfen, wo wir unseren Gottesdienst vom Sonntag ausweiten auf die ganze Woche und wirklich ganzheitlich Christsein leben. Danke dir für jedes Einzelne, das heute Morgen gesehen hat, ich möchte wieder frisch dich als Fokus haben, dich als erste Priorität. Und ich möchte wirklich bitten, dass sie in dieser Woche einfach erleben dürfen, dass du ihnen hilfst, das auch praktisch umzusetzen. Dass sie mit einem neuen Bewusstsein dürfen in den Alltag hineingehen. Die Hausfrauen mit einem neuen Bewusstsein dürfen putzen und den Kind dienen. Und dass die Männer am Abend nicht gestresst müssen sein, wenn sie heimkommen, wenn die Kinder da sind und die Frau auf sie wartet, sondern dass sie sich dürfen freuen über das Segen, das sie haben. Und sich wirklich einfach dürfen hergeben und mit dir zusammen in dieser Gemeinschaft mit ihren Kindern und ihren mit ihrer Ehefrau einfach eine Zeit verbringen und dürfen merken, dass du mitten unter uns bist, dass das nicht weniger heilig und weniger geistlich ist als der Sonntagmorgen. Ich lobe und ich preise dich dafür und ich danke dir, dass du unser Gott sein willst, jeden Tag neu, und danke, dass du uns hilfst, dass wir die Prioritäten richtig setzen dürfen. Danke ganz besonders für die Gemeinde hier. Danke, dass du sie ausrüsten, dass sie das, was sie anvertraut haben, bekommen, dass sie das wirklich weitergeben dürfen. Danke, dass du die Kirche lässt wachsen, dass neue Leute dazukommen dürfen und dass dort drinnen, wo sie in deiner Priorität unterwegs sind, dürfen Segen erleben und dürfen merken, dass du ihnen einen Pastor geben kannst, dass du ihnen Menschen um sie stellen kannst, die helfen und die Gemeinde vorausbringen. Und ich möchte ganz besonders danken für die vielen Generationen, die hier dürfen sein. Ich möchte sie auch besonders segnen, dass auch in diesem Bereich du der König darfst sein und sie einfach miteinander unterwegs sein und das Segen dürfen erleben, das wir in einer Familie, in einer geistlichen Familie dürfen haben. Lob und die Preise dafür. Amen. Danke vielmals für eure Aufmerksamkeit und ich wünsche euch viel, viel Segen, dass ihr das umsetzen könnt und Hilfe vom Heiligen Geist, weil das brauchen wir. Oh, sorry noch, wieder auf Berndeutsch geschwitzt. Ich glaube, wir brauchen das. Und nicht nur du, sondern ich auch. Und ich glaube, das ist dann eben das Gemeinschaftliche, wenn wir dann im Gebet miteinander, füreinander beten dürfen, dann wird es dann praktisch, im Gemeindegebet zu sagen, hey, in diesem Bereich, da muss ich mich neu orientieren, muss ich mich neu finden. Bitte bete dafür. Und dann weißt du haargenau, hey, das ist vielleicht nicht mein Bereich, wo ich Probleme habe. Ich habe vielleicht in einem anderen Bereich Probleme. Und dann merkt ihr, dass ihr alle im selben Boot sitzt. Und das wünsche ich euch von ganzem Herzen.